Barnabas, Sohn des Trostes. Postgeschichte 4. Damit fangen wir an. 4 ab Vers 36. Schön, wenn ein Programm einfach abstürzt. Die Technik. Es ist manchmal hilfreich, aber nicht immer. Okay, da sind wir. Ja, ich lese von Apostelgeschichte 4, 36. So machte es auch Josef, ein Levit, der aus Zypern stammte und von den Aposteln den Beinamen Barnabas erhalten hatte, was bedeutet, einer der andere ermutigt. Er besaß ein Grundstück, verkaufte es und legte das Geld vor die Apostel hin. Wir reden heute und in den nächsten zwei Wochen über Barnabas. Aber heute nur über eine gewisse Zeit oder Abschnitt in seinem Leben. Und vorab habe ich eine Frage für euch. Wer war die Person, die dich am meisten in deinem Leben ermutigt hat? Denk mal nach kurz. Muss nicht alles erzählen oder irgendwas erzählen, einfach überlegen. Wer war diese Person, die dich am meisten ermutigt hat? Für mich war es ein Mann in unserer Gemeinde in Oklahoma, als ich dort in Altus, Oklahoma aufgewachsen bin. Er war unser Gesangleiter, Chorleiter, Jugendleiter, freiwillig, Bibelstundelehrer, hat viel mit den Jugend gemacht und war allgemein einfach eine ermutigende Person. Ich kann mich noch an seinen Lächeln erinnern und sehen. Und er hat immer ein ermutigendes Wort für alle. Und das Beste war, ich war sehr eng mit seinem Freund, mit seinem Sohn befreundet. Wir wohnten sogar auf die gleiche Straße. Es gab diese Nachbarschaften, wo man überall hinfahren mit dem Fahrrad kann, ohne eine große Straße zu fahren zu müssen. Und wir haben uns immer getroffen und manchmal Blödsinn gemacht. Ich war oft bei ihnen zu Hause. Es war eine schöne Zeit. Hat mein Leben geprägt, der Vater von meinem Freund. Wenn es um gegenseitige Ermutigen geht, ist für mich Barnabas definitiv die biblische Persönlichkeit, der Heilige Geist unsere besondere Aufmerksamkeit schenken will. Nicht nur die Bedeutung seines Namens weist auf seinen Lebensstil hin, sondern auch seine Haltung und sein Handeln, was er getan hat, wie sie in der Bibel, in der Heiligen Schrift aufgezeichnet sind, zeigen, warum die Apostel ihn so genannt haben. Sohn der Ermutigung oder Sohn des Trostes. Barnabas dient als ein Beispiel für uns, für alle Gläubigen. Damals, wie man deutlich sieht in Apostelgeschichte, aber auch für uns heute. Lasst uns seine Geschichte anschauen. Und es ist immer gut für mich, den Rahmen zu kennen, zu wissen, was gerade passiert damals. Und zuerst ist es wichtig, dass wir das Setting oder den Rahmen verstehen. Als Jesus bei den Jüngern für das Passamal war, wo er die Füße, ihre Füße gewaschen hat und seinen Verrat und seine Verleugnung Petrus vorausgesagt hat. Ich denke, das ist meine Meinung, was ich so zwischen die Zeilen lese in der Schrift, spürte er, dass sie theologisch, was sie verstanden haben bis dahin, und sogar psychologisch verwirrt waren. Jesus versicherte ihnen jedoch, dass sein Vater einen anderen Ermutiger senden würde, der sie trösten, beraten und lehren würde. Und das passiert, nachdem er die Erde verlassen wird, ins Himmel gefahren ist. Jesus nannte diesen Ermutiger den Geist der Wahrheit. Das hatten wir vor 2 Wochen, vor Weihnachten. Nach seinem Tod, Auferstehung und Himmelfahrt warteten dann die 11 und andere Jünger, ungefähr sagt man, lesen wir sogar, 120 Jünger zusammen in Jerusalem, auf den Heiligen Geist, wie Jesus gesagt hat. Und dann kam der Heilige Geist und die Jünger Jesu begannen seine Worte besser zu verstehen. Kann man sagen, sofort, oder war es ein Prozess? Das kann ich nicht deutlich sehen in der Schrift. Aber auf jeden Fall haben wir diesen Zeugnis von Petrus, seine Predigt. Da hat er was verstanden, auf einmal, würde ich sagen. Es war Pfingsten. Einen Punkt aber haben sie nicht ganz verstanden. Gottes Zeitplan für die Rückkehr von Jesus Christus auf die Erde. Die letzten Worte, die sie gehört haben, kamen von den Engeln nach der Himmelfahrt Jesu. Und da lesen wir in Apostelgeschichte 1, Abvers 11 oder Vers 11. Ihr Männer von Galiläa, sagten sie, was steht ihr hier und starrt in den Himmel? Dieser Jesus, der von euch weg in den Himmel aufgenommen würde, wird genauso wiederkommen, wie ihr ihn habt in den Himmel gehen sehen. Von ihrer begrenzten Perspektive und ohne in dem Moment mehr Informationen zu haben, konnten die Jünger nur nachvollziehen, dass Jesus bald wiederkommen wird. Hat er nicht gesagt in Johannes 14, 2 und 3, ich gehe hin, um euch eine Stätte zu bereiten. Wenn ich hingehe und euch eine Stätte bereite, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, damit ihr auch seid, wo ich bin. Stellt ihr diese Situation mal vor. Du bist schon 50 Tage in Jerusalem und der Meister, dein Herr, hat gesagt, dass er bald wiederkommt. Was tust du? Du bleibst in Jerusalem. Du wartest auf den Herrn. Und die Menschen, die dort wohnen, die Christen dort, sie wollen helfen. Sie verkaufen ihr Hab und Gut und helfen denjenigen, die nichts haben. Sie haben alle auf Christus gewartet. Habe ich den Eindruck zumindest. Und das war auch ein Zeugnis für alle, glaube ich, in Jerusalem. Aber das war noch nicht Gottes Plan, dass Jesus in der Zeit wiederkommt. Ich denke, sie haben etwas vergessen, was Jesus ihnen gesagt hat, bevor sein Himmelfahrt. Sie haben damals erwartungsvoll Jesus gefragt, Herr, wirst du dann, wenn der Heilige Geist kommt, das Reich Israel wiederherstellen? Und Jesus sagte, Kapitel 1, 7 und 8, Jesus erwiderte, die Zeiten und Fristen dafür hat der Vater selbst festgelegt. Ihr müsst das nicht wissen. Aber ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist über euch gekommen ist. Und so meine Zeugen sein in Jerusalem, in ganz Judäa, in Samarien und bis in den letzten Winkel der Welt. Hätten sie an diesen Worten erinnert, dann hätten sie die neue Christen stärker ermutigt, nach Hause zu gehen und die gute Nachricht dort mitzunehmen, dort zu verbreiten. Aber Gott in seiner Souveränität, in seiner souveränen Art, benutzte boshafte Menschen, um seinen göttlichen Zweck zu erfüllen. Und von diesem Tag an, lesen wir, wurde die Gemeinde in Jerusalem schwer verfolgt, sodass die Gläubigen sich über ganz Judäa und Samarien zerstreuten. Nur die Apostel blieben in der Stadt. Das ist im 8. Kapitel von der Apostelgeschichte. Aber sie predigten das Wort, wohin sie auch gingen. 8.4. Und so begann die christliche Evangelisation, die mehr als 2000 Jahre vorgesetzt hat. Wir warten immer noch auf Jesus, dass er wiederkommt. Wir lernen das, was Petrus gelehrt hat. Immer wieder. In 2. Petrus 3, 8 und 9. Eins dürft ihr dabei nicht übersehen, liebe Geschwister. Für den Herrn ist das, was für uns ein Tag ist, wie 1000 Jahre. Und was für uns 1000 Jahre sind, sind für ihn wie ein einziger Tag. Der Herr verzögert seine Zusage nicht, wie manche das meinen. Im Gegenteil, er hat Geduld mit euch, denn er will nicht, dass irgendjemand ins Verderben geht, sondern dass alle Gelegenheit haben, zu ihm umzukehren. So, das ist der historische Hintergrund. Und damit können wir Barnabas vielleicht besser verstehen. Und auch, warum die Apostel ihn den Sohn des Trostes nennen. In Apostelgeschichte, Kapitel 4, Abvers 32, lesen wir von ihm, als er auf die Bühne trat. Die ganze Menge der Gläubigen war ein Herz und eine Seele. Niemand betrachtete etwas von seinem Besitz als privates Eigentum. Was sie besaßen, gehörte ihnen gemeinsam. Machtvoll bezeugten die Apostel die Auferstehung des Herrn Jesus und ein großer Segen lag auf ihnen allen. Keiner in der Gemeinde musste Not leiden, denn wer ein Haus oder ein Grundstück besaß, verkaufte es, wenn nötig, und stellte das Geld der Gemeinde zur Verfügung. Man tat das, indem man es vor die Apostel hinlegte. Davon wurde jedem Bedürftigen zugeteilt, was er brauchte. Ein gläubiger Mann kommt und verkauft sein Grundstück, legt das Geld vor den Apostel hin. Er heißt Josef, aber die Apostel änderte seinen Namen und nennen ihn Barnabas, den Sohn des Trostes. Ich habe den Eindruck, dass die Apostel ihn schon kannten irgendwie. Sie kennen ihn schon. Dass er schon für seine Ermutigung bekannt ist. Das weiß ich, ob man das sehen kann. Das kann ich nicht deutlich erkennen in der Schrift. Aber den Eindruck habe ich über ihn. Einer, der über seine Pflicht hinausgeht, um andere Gläubigen zu ermutigen. Ich denke, zuerst ist sehr wichtig, für so eine Stelle zu überlegen, was diese Bibelstelle uns nicht lehrt. Ich denke, dass diese Bibelstellen uns nicht lehren, dass die Christen oder dass Christen heute eine gemeinsame Gesellschaft gründen, ihr Mittel zusammenlegen sollen, um den Erlös gleichmäßig an die Bedürftigen zu verteilen. Tatsächlich wurde dieser Plan nicht einmal in der Welt des Neuen Testaments weitergeführt. Er wurde eingestellt, als die Verfolgung die Gläubigen verstreut. Außerdem ist der Plan selbst in Jerusalem rein freiwillig. Nicht jeder Christ nimmt daran teil, und diejenigen, die mitmachen, verkaufen ihren Besitz, wenn die Notwendigkeit besteht, aber nur, wenn sie es sich in ihrem Herzen vornehmen. Das war eine freiwillige Sache für die Christen damals. Natürlich, ja, ich denke, wir haben die Freiheit, so zu leben, heute. Und es gab schon in der Vergangenheit, wann es gut und notwendig war. Ich sehe das hier nicht als ein normaler Plan für Gottes Ökonomie. Es wurde hier nur in Jerusalem in dieser Anfangsphase des Christentums praktiziert. Auch sehe ich, dass unsere Einheit als Christen nicht von unserer wirtschaftlichen Gleichstellung abhängig. Ja, es hat ihnen geholfen, eins im Herzen und Verstand zu sein in dieser Phase. Aber ich denke, dass diese Christen einen noch tieferen Grund gehabt haben, und das wurde später bestätigt von Paulus in einem Brief, was er geschrieben hat, für ihre Gleichheit in Christus und auch Liebe füreinander, was sie da hatten. Paulus geschrieben hat in Galaterbrief 3,28. Das kam später, dieser Brief. Da ist weder Jude noch Grieche, da ist weder Knecht noch Freier, da ist weder Mann noch Frau, denn ihr seid alle einer in Jesus Christus. Das war die Bedeutung für sie, eins zu sein, dass wir gemeinsam in Jesus sind. So, was bedeutet dann diese Bibelstelle? Später werden wir weitere Qualitäten in Barnabas, die Apostel veranlassen, Barnabas als Sohn des Trostes zu nennen, sehen in den nächsten Predigten. Aber das, was wir merken am Anfang, ist das, was Barnabas getan hat, was er gerade tut. Er besaß ein Grundstück, verkaufte es, legte das Geld vor die Apostel hin. Okay, warum ist der Heilige Geist, der Lukas veranlasst hat, diese Worte zu schreiben in Postgeschichte, so spezifisch? Sollte der Hinweis auf Geld und das, was Christen geben, nicht eine private Angelegenheit sein? Wusste der Herr nicht, dass er die Gefühle von jemandem verletzen könnte, der nicht in der Lage war, das zu tun, was Barnabas tut? Könnte der Bericht nicht andere Christen dazu bringen, dasselbe aus unlauteren Motiven zu tun? Ja, manchmal haben wir solche Fragen über so eine Situation. Und die Antworten auf diese Fragen sind offensichtlich, wenn wir diesen Text lesen und auch in dem Zusammenhang beantwortet. Der Heilige Geist will, dass Barnabas ein Vorbild für uns alle ist. Christen, die ihre Hab und Gut an anderen geben, ihre Zeit schenken und die Nöte für Menschen lindern, haben einen besonderen Dienst der Ermutigung. Es gibt wohl kaum eine bessere Form der Liebe als diese, um Menschen zu ermutigen. Denn wenn wir materiellen Besitz, was wir haben, was wir bekommen haben, gekauft haben. Oder unsere Zeit und Aufmerksamkeit mit anderen teilen. Teilen wir einen wichtigen Teil von uns selbst. In vielerlei Hinsicht ist das der wahre Test für unsere Liebe zu Jesus und in seinem Werk auf Erden. Ich habe diesen Zitat von Charles Ryrie, weiß nicht, ob ich seinen Namen richtig ausspreche, gefunden, in seinem Buch Ausgewogen statt abgehoben. Er schreibt über dieses Thema und er schreibt: Ein lebendiges geistliches Leben hat natürlich mit der Gemeinschaft mit dem Herrn in seinem Wort und im Gebet und mit dem Dienst für den Herrn in seinem Werk zu tun. Aber unsere Liebe zu Gott kann durch etwas bewiesen werden, das ein wichtiger Teil des Lebens eines jeden Menschen ist. Und das ist unser Umgang mit Geld. Wie wir unser Geld verwenden, zeigt die Realität unserer Liebe zu Gott. In mancher Hinsicht beweist es unsere Liebe bewusster als die Tiefe des Wissens, die Länge der Gebete oder die Prominenz des Dienstes. Diese Dinge können vorgetäuscht werden, aber der Gebrauch unseres Besitzes zeigt uns als das, was wir wirklich sind. Das hat mich zum Nachdenken gebracht. Barnabas war eine Person, die seine Aufgabe gefunden hat, Menschen zu ermutigen. Und hier heute, damit fängt er an, mit seinem Besitz und Geld. Aber es war mehr als eine Aufgabe, es war eine Gabe, was er hatte. Und wir können vier Qualitäten und Auswirkungen in seinem Leben sehen. Erstmal Selbstlosigkeit. Unter all dem, was Barnabas tut und wie er seine Liebe zeigt, ist eine grundlegende christliche Haltung, diese Selbstlosigkeit. Wenn wir sein Leben genau betrachten, sehen wir diese Art von Hingabe. Er war mehr um andere besorgt als um sich selbst. Selbstlose Christen sind für mich so eine Ermutigung, wie dieser Mann, den ich erwähnt habe am Anfang. Susan, meine Frau, ist auch ein Beispiel für mich, von dieser Art von selbstloser Liebe. Jemand, der sich bemüht, auf die Bedürfnisse anderen einzugehen. Man ist sensibel für menschliche Probleme und Sorgen. Man spürt das oder erkennt das. Solche Menschen sind nicht so sehr mit sich selbst beschäftigt, als dass sie nicht über ihre eigenen Bedürfnisse hinausblicken können. Sie suchen nach Gelegenheiten, um anderen zu ermutigen. Wenn wir wie Barnabas werden wollen, müssen wir eine tiefere Frage beantworten. Wie sieht mein Herz aus? Kümmere ich mich wirklich mehr um anderen als um mich selbst? Wie denke ich darüber? Zweitens, ermutigter geistlicher Leiter oder Leiterin. Es ist bemerkenswert, dass der Heilige Geist Lukas dazu veranlasst, daran zu erinnern, dass die Apostel Josefs Namen in Barnabas endeten und uns dann ausdrücklich mitteilte, was dieser Name bedeutet. Als geistliche Leiter wurden die Apostel durch Barnabas sein aufopferungsvollen Geist des Gebens ermutigt. Die Leiter selbst, diese Apostel, waren ermutigt durch das, was Barnabas getan hat. Wenn man das schon mal erlebt hat, involviert in eine Gemeinde zu sein, sogar eine Gemeinde zu leiten oder Gemeindearbeit in irgendeiner Art und Weise beschäftigt zu sein, kennt man das Gefühl, wenn Mitglieder aufopferungsvoll spendet ob das Geld ist oder ihre Zeit. Ich denke an Sammy in Kenia, wie viele in dieser Gemeinde Geld gespendet haben, um ihm zu helfen in seiner schweren Zeit, aber allgemein, dass wir ihm helfen. Oder wenn jemand Hilfe bei einem Umzug oder etwas einzubauen oder installieren, und da kommen die Hände hoch, ich kann helfen, oder Anrufe, ich bin dabei. Das ist für mich eine Ermutigung. Aber denk jedoch daran, nicht vergessen, dass die Höhe des Betrages oder genau was man tut und wie man hilft, nicht ausschlaggebend für das Ausmaß der Ermutigung ist. Wir sollen ermutigt werden, egal wie groß oder klein die Summe ist. Und für mich ist das Beispiel von der Witwe, die was gespendet hat, ihr ganzes Geld gespendet hat. Aber es war zwei von den kleinsten Münzen, die man damals hatte. Und wie Jesus sagte, ich versichere euch, diese arme Witwe hat mehr gegeben als alle anderen. Drittens, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes. Jesus hat sein Reich als nah herbeigekommen verkündet. Und in Matthäus 5 lesen wir 5 bis 7 die Bergpredigt, was er gehalten hat. Mit den Menschen direkt darüber gesprochen, was unsere Sichtweise sein soll in Bezug auf unseren Besitz. Zum Beispiel in Kapitel 6, Abvers 19, hat er gesagt, sammelt euch keine Reichtümer hier auf der Erde, wo Motten und Rost sie zerfressen oder Diebe einbrechen und stehlen. Sammelt euch liebe Schätze im Himmel, wo sie weder von Motten noch von Rost zerfressen werden können und auch von Dieben sicher sind. Denn wo dein Schatz ist, da wird auch dein Herz sein. Er fasst es so gut zusammen. Wo dein Schatz ist, ist dein Herz. Und dann sagt er am Ende, glaube ich, fast am Ende von diesem Kapitel, er fasst dieses Thema zusammen. Er sagte, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. So wird euch das alles zufallen. Was passiert aber, wenn das Geld zu kurz kommt im Monat? Was streichst du zuerst aus deinem Haushaltsbudget? Ich kann mich noch daran erinnern, als ich studiert habe, Susan hat uns beide unterstützt. Wir haben kaum Geld gehabt. Das war immer wieder eine Temptation. Versuchung. Das Geld, was wir für die Gemeinde zur Seite gelegt hatten, nicht zu geben. Und haben wir ein paar Mal nicht gemacht. Und das war nicht wichtig. Am einfachsten ist es, auf die Spende für Gottes Arbeit zu kürzen. Ich fordere euch und mich selber heute heraus, die Aussagen Jesu ernst zu nehmen, was er hier sagt. Anstatt bei dem, was du dem Herrn gibst, Abstriche zu machen, setze ihn weiterhin an die erste Stelle. Geht im Glauben hinaus und vertraut ihm. Ich glaube, dass er deine Treue segnen wird, wenn du deine Motive ins rechte Licht rückst. Und das führt uns zu dem letzten Punkt. Die richtigen Motive. Eine ernüchternde Geschichte folgt auf dem Bericht darüber, was Barnabas tat. Ananias und Sapphira, ein Ehepaar, sehen, diese zwei Menschen sehen, was vor sich geht. Die Leute verkaufen ihr Besitz, bringen das Geld zu den Aposteln, wobei sie nebenbei einen guten Eindruck machen, die Leute, die was geben. Und auch sie verkaufen ein Grundstück und beschließen, nur einen Teil des Geldes mitzubringen, erwecken aber den Eindruck, sie hätten alles mitgebracht. Das, was folgt, ist ziemlich überwältigend. Sowohl Ananias als auch Sapphira werden erschlagen. Aber nicht, weil sie einen Teil des Geldes zurückhalten, sondern weil sie versuchen, den Leuten den Eindruck zu vermitteln, sie hätten alles gegeben. Sie haben Gott angelogen. Und Petrus macht diesen Punkt sehr deutlich in Kapitel 5, Vers 4. Du hättest es doch behalten können, und selbst nach dem Verkauf stand das Geld zu deiner freien Verfügung. Warum hast du dich nur auf so etwas eingelassen? Du hast nicht Menschen belogen, sondern Gott. Diese Geschichte ist in der Tat ernüchternd, oder? Zum Glück geht Gott selten so mit uns um. Ananias und Sapphira haben den Heiligen Geist absichtlich belogen. Gott will reine Motiven und Ehrlichkeit. Barnabas hingegen würde von den Aposteln öffentlich geehrt für das, was er tut, aus reinen Motiven. Ananias und Sapphira würden bestraft, weil sie versuchen, das Gleiche zu tun, aber dabei lügen. Es ist auch, dürfen wir nicht vergessen, es ist auch der Anfang der Gemeinde, wo wir Gott sind in diesem Zeitplan von Gott. Es ist der Anfang. Und Gott wollte dieses Prinzip sehr deutlich machen. Jede Gemeinde ist gefährdet, wenn die Motiven der Leiter und Mitglieder nicht geprüft sind. Gott will unsere aufrichtige Liebe. Er will Ehrlichkeit. Er will, dass wir geben, aber dass wir mit den richtigen Motiven geben. Und Barnabas dient als Vorbild für uns. Wir werden weitergehen in den nächsten zwei Wochen mit Barnabas. Nächste Woche ist Don dran mit einem zweiten Abschnitt von seinem Leben. Und dann gab es, glaube ich, einen dritten Abschnitt von ihm. Beten wir zum Schluss zusammen. Herr, wir danken dir, dass dein Wort uns so eine Hoffnung und eine gute Perspektive gibt. Und dass du die negative, was wir als schlimme Sachen sagen würden, nicht auslassen. Wir danken dir für Barnabas und sein Beispiel. Hilf uns, ein Barnabas zu sein. Mögen wir unseren Kindern und den anderen Mitgliedern unserer Familien, dem Leib Christi, ein gutes Beispiel zu sein. Herr, hilf uns, immer zuerst nach deinem Reich zu trachten und darauf zu vertrauen, dass du unsere Bedürfnisse entsprechend erfüllst. Und mögen unsere Motive immer richtig und angemessen sein. Herr, wir wollen nicht geben, um einfach etwas zu bekommen, sondern um dich zu ehren, um andere zu ermutigen. Und Herr, wir erkennen, das können, dürfen wir nicht durch unsere eigene Kraft, sondern wir brauchen deine Kraft. Und wir danken dir für dieses Beispiel für die Geschichte hier, wo wir gerade sind, wo wir deutlich sehen, was der Geist tut. Und wir danken dir, dass wir diesen Geist auch haben. Die Gemeinschaft, die wir mit dir haben, ist so wertvoll. Und wir wollen die Gemeinschaft miteinander pflegen, als wir weiter in diesem neuen Jahr gehen. Gemeinsam. Herr, wir beten in deinem Namen. Amen. Ich wünsche euch Gottes Segen. Wir haben noch Zeit für eine Tasse Kaffee vielleicht, Gemeinschaft miteinander, Gespräche zu haben. Danke, dass ihr gekommen seid.